Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel Podcast. Heute, wie immer, mit Karl-Heinz Land. Einen wunderschönen guten Morgen, Karl-Heinz.
Ja, guten Morgen, Roland. Heute mal aus dem Büro in Köln.
Also an einem wunderschönen, eigentlich schon zwar kalten, aber wunderschönen Frühlingsmorgen.
Wunderschöner Tag.
2. März. Und wir haben heute wieder einen sensationellen Gast, Buchautorin, Patchwork-Therapeutin, Diplompsychologin. Ich begrüße Katharina Grünewald am anderen Ende. Grüß dich, Katharina. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir werden heute sehr viel, glaube ich, interessante Sachen hören zum Thema Patchwork, zum Thema Familie, zum Thema Stress, zum Thema, wie gehe ich damit um mit der Situation mit Kindern. Betrifft ja viele von uns, denke ich mal, bei einer 50-prozentigen Scheidungsrate so über den Daumen gepegelt. Dazu aber gleich mehr. Katharina, von wo aus bist du uns zugeschaltet?
Ich bin hier im Homeoffice in Köln. Also auch das ist aber auch nicht wirklich weit von meiner Praxis hier in Köln-Lindenthal weg.
Okay, wunderbar. Na, wunderbar, dann gehen wir wie immer in die Themen des Tages rein, Karl-Heinz. Was beschäftigt dich heute? Du bist wie immer gut vorbereitet. Ich habe auch so die eine oder andere Schlagzeile mir noch rausgesucht. Schieß mal los.
Also, beginnen möchte ich mit der Lage in der Ukraine. Die ist leider weiterhin katastrophal. Der russische Präsident Putin macht keine Anstalten zur Einstellung der Kampfhandlungen. Die Ukrainer wehren sich tapfer. Ich finde ein bisschen besorgniserregend die Aktion von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer. Das erzeugt bei mir ein gewisses Kopfschütteln und ich glaube nicht nur bei mir. Wie können die beiden im Aufstand für den Frieden, also man muss sich mal überlegen, diese Wortwahl, den Stopp der Waffenlieferung fordern? Ganz ehrlich, ich würde mich selbst immer als Pazifisten bezeichnen, aber persönlich halte ich ihre Position für falsch, für naiv und auch für etwas irreführend. Die Motive von Wagenknecht sind mir nicht wirklich klar. China und Belarus fordern ein Friedensabkommen. Das ist jetzt mal relativ neu. Man weiß auch nicht die Motive, die dort hinter stecken. Aber China und Belarus fordern schnellstmöglich ein Friedensabkommen für die Ukraine, was ja erstmal begrüßenswert wäre. Und der Präsident von China, Xi Jinping, und der belarussische Präsident Lukaschenko, der jetzt auch nicht als der größte Demokrat bekannt ist, haben bei einem Treffen in Peking ihre tiefe Besorgnis über die Entwicklung des bewaffneten Konflikts zum Ausdruck gebracht. Muss man hoffen, dass sie es ehrlich meinen. Dänemark hat den Wehretat oder streicht für den Wehretat einen Feiertag. Das ist jetzt eine interessante Meldung. Künftig soll in Dänemark am großen Gebetstag nach Ostern gearbeitet werden. Also es wäre so etwa unser Buß- und Bettag. Der Feiertag soll abgeschafft werden, um höhere Militärausgaben zu finanzieren. Eine durchaus, wie man sich denken kann, umstrittene Entscheidung. Die Streichung soll aber tatsächlich 400 Millionen an zusätzlichen Steuereinnahmen bringen, gegebenenfalls muss Deutschland auch über solche Maßnahmen nachdenken. Also insofern, man hat mal ausgerechnet, dass wenn Deutschland einen Feiertag streichen würde, dass das 6 bis 8 Milliarden zusätzlich Bruttoinlandsprodukt bringt, also Arbeit, die geleistet werden kann. Und dabei bleiben natürlich auch ein paar hundert Millionen, wenn nicht gar Milliarden beim Staat hängen. Also insofern vielleicht auch durchaus mal überlegenswert, weil ich weiß nicht, ob jeder noch weiß, wozu es Christi Himmelfahrt und so diese Feiertage noch gibt. Also ob das noch mit dem Sinn, dem kirchlichen Hintergrund überhaupt zu tun hat. Aber das war für mich so das Wichtigste vom heutigen Tag.
Danke dir, Karl-Heinz. Ja, zum Thema Wagenknecht sage ich ganz zum Schluss unserer Sendung noch was. Ich gebe mal einen kleinen Tipp schon mal zum Thema Tops und Flops der Woche. Mhm. Aber dazu später mehr. Katharina, was sind für dich so die Themen des Tages oder was bewegt dich vielleicht auch in deinem professionellen Umfeld momentan so am meisten?
Ja. Also ich habe eben die Zeit reingeholt, die aktuelle Zeit, und da ist das Titelbild Reden hilft, das Geheimnis der Therapie. Das fand ich natürlich toll. Ich hatte jetzt nicht wirklich Zeit, da reinzugucken. Ich habe in den Leitartikel geguckt und das fand ich schon echt bemerkenswert. Und das passt eigentlich zu dem, was ich mir jetzt so vielleicht schon vorher ausgesucht hatte für jetzt gleich in den letzten Tage, den Bericht über eine Konferenz in NRW der SPD vor allen Dingen, die den Weg sucht aus der Bildungsmisere. Und das fand ich ganz bezeichnend, weil jetzt gerade durch die Pandemie natürlich auch nochmal das Ganze, also man könnte ja schon fast sagen, die Bildungskatastrophe so offensichtlich wird und da an allen Ecken und Kanten deutlich wird, welche Mängel nicht nur in den Schulen, sondern auch im Lehrkörper oder aber auch, und das finde ich jetzt neu, in diesem sozialen Backup, also ob es Lehrkräfte, Ausbildung sind oder Sozialarbeiter, so, dass Kinder und Jugendliche wirklich ja ein absolutes Mangel haben an dieser Unterstützung im sozialen Bereich. Und das durch diese Corona-Pandemie jetzt einfach nochmal so viel nötiger wird. Und entscheidend oder eine gute Idee fand ich dann diese Idee von der, ich glaube Saskia Esken war es, die gesagt hat, warum eigentlich nicht mal ein Sondervermögen für die Bildung, also ähnlich so, wie wir es gemacht haben für die Aufstockung der Bundeswehr. Das finde ich wirklich eine gute Idee. Und mit anderen Ideen, die schon so in letzter Zeit rumspringen, bin ich da gerade so ein bisschen guter Hoffnung, dass ich da echt mal was tun könnte.
Wir haben auch schon oft über Bildung und Bildungslücken gesprochen. Also ja, sehr gute Initiative, gute Idee. Ja. Ich möchte noch eine Schlagzeile noch anfügen, bitte, die mich diese Woche ziemlich begeistert hat. Kurz mal zum Kontext. Ich wohne ja in der Nähe von Mainz, also in Rheinland-Pfalz. Und ich glaube, dass in Mainz demnächst die Straßen vergoldet werden. Ich sage euch auch warum. Also die Schlagzeile lautet, wird die Impfung gegen Krebs möglich? Fragezeichen, das war im Spiegel online vor ein paar Tagen. Mhm. Also es geht um eine neue Revolution in der Krebstherapie und darum, dass BioNTech mit Sitz in Mainz in Großbritannien jetzt große klinische Studien mit neuartigen mRNA-Impfstoffen im Kampf gegen Krebs startet. Also bis 2030 bis zu 10.000 Patienten. Da geht es also um personalisierte Medizin, personalisiertes Impfen gegen Krebs, also vollkommen revolutionäre Dinge, die da passieren. Und das war für mich so eine wirklich positive, Zukunft, sagen wir, offene und sehr zuversichtliche Schlagzeile, die also, ich super interessant finde.
Nehme ich gerne kurz auf, vielleicht nur ein Hinweis. Das spricht ja für unser Thema Startups. Ja. Wohlstand von morgen. Ja, ne? Weil, wenn wir es mal genau überlegen, BioNTech ist angetreten, den Krebs zu besiegen, genau über diese Verfahren. Dann kam Corona, man hat gewechselt und hat gesagt, okay, dann ziehen wir Impfpräparatentwicklung für Corona vor. Übrigens hat dann sehr erfolgreich geklappt, wie wir heute wissen. Übrigens in einer dramatisch kurzen Zeit, in 9 Monaten statt 10 bis 15 Jahren, wie das früher so war. Und das war möglich übrigens wegen künstlicher Intelligenz. Und wenn wir das dann mal nehmen und sehen, dass Mainz heute das größte Gewerbesteuereinkommen der Bundesrepublik Deutschland, keine Stadt hat mehr Gewerbesteuereinkommen, nur wegen BioNTech. Deshalb deine goldenen, vergoldeten Wege, das können die sich bald wirklich leisten, weil die Milliardeneinnahmen durch das Start-up BioNTech, was es vorgestern noch gar nicht gab, also ich überspitze ein bisschen. Und das bringt mich aber zum Thema, was die Katharina gerade gesagt hat, weil du weißt, Katharina, Bildung ist mir ein Herzensthema seit vielen Jahren. In jedem Buch schreibe ich mindestens ein Kapitel auch zum Thema Bildung. Und meine These ist, künstliche Intelligenz wird das jetzt auch dramatisch forcieren. Weil es kann ja nicht sein, ich vergleiche das immer mit der Entwicklung vom Taschenrechner und dem Rechenschieber. Ne? Wir, in den Schulen kommt es mir so vor, als würden wir noch mit dem Rechenschieber arbeiten, obwohl es schon lange den Computer und den Taschenrechner gibt. Jetzt versuchen wir immer noch den Kindern dieses Wissen einzutrichtern, obwohl es Technologien wie ChatGPT, Bing, Lambda, also diese großen künstlichen Intelligenzen gibt. Und meine These ist, die Bildung sowohl für Kinder, für Studenten wird sich jetzt dramatisch ändern müssen, weil du kannst interdisziplinäres Wissen auf Fingerdruck abfragen, also wirklich auf Knopfdruck. Ja. Und das heißt, wir werden uns jetzt viel mehr diese Fachkompetenzen, die Medienkompetenzen den Kindern beibringen müssen, als die jetzt wie früher so beim Kröpfen der Ente, da wurde denn immer der Mais in den Hals und dann wurde das runtergestopft. Das war keine sehr schöne Geschichte. Und so ähnlich war das mit dem Kröpfen der Kinder, mit dem Wissen. Alle mussten in derselben Zeit durch dasselbe Wissen durch, egal wo die Talente lagen. Aber ich schätze, da hast du gleich auch noch ein paar spannende Themen. Also insofern, unser Thema KI kommt da auch wieder vor und lasst uns das gleich gerne mal diskutieren.
Gehen wir sofort rein. Ich möchte nur noch mal ganz kurz ergänzen. Also ich wohne in Rheinland-Pfalz, erst seit 3 Jahren, und ich bezeichne manchmal Rheinland-Pfalz so als das Mecklenburg-Vorpommern des Westens, was natürlich boshaft gemeint ist. Ich liebe dieses Land, ja. Aber das Interessante ist ja, dass Rheinland-Pfalz erstmals jetzt ein Geberland ist bei etwas, was man früher Länderfinanzausgleich nannte. Zwar in kleinen Maßen noch, aber das eine Firma, ja, die Hochtechnologie macht, die Forschung macht, die mit KI arbeitet, die wirklich innovativ ist und was Neues, mit einem globalen Unterschied machen kann und dann mal Milliarden natürlich an Gewinnen erzielt, was auch richtig ist, über 1,5 Milliarden investiert wieder am Standort an die Uni und in Forschung und Labore. Also, dass nur eine Firma so einen Mega-Unterschied machen kann, ich denke, das ist das, was wir immer uns vor Augen halten müssen. Es muss letztlich investiert werden in Bildung, in Forschung, in Entwicklung. Und dann schaffen wir eigentlich alles zu bekämpfen, inklusive nicht Naturphänomene, sondern das, was wir der Natur angetan haben, Nachhaltigkeit. Wir haben schon oft drüber gesprochen. Also das macht mich sehr, sehr zuversichtlich und natürlich auch stolz. Und bitte, ich liebe Rheinland-Pfalz, ja, bitte so abschließend.
Ja.
Ja, erzähl doch mal, Karl-Heinz, Katharina und du, ihr habt euch kennengelernt über ein bestimmtes Thema. Sie hat dir ein Buch geschenkt. Und Katharina hat ja eine ganz besondere, sagen wir mal, ich als betriebswirtschaftlich würde mal Positionierung bezeichnen als Patchwork, als erstmal diplomierte Psychologin, aber mit einem Schwerpunkt auf Patchwork-Therapie. Ja. Wie habt ihr euch kennengelernt? Erzähl doch mal. Und vielleicht Katharina, wie bist du auf dieses Thema gekommen als Schwerpunktthema für dich?
Also vielleicht nur ganz kurz, wie haben wir uns kennengelernt? Wir kennen uns schon seit vielen Jahren über den Mann, den Stefan Grünewald, der auch eine ganz wichtige Rolle in Deutschland spielt, da vielleicht nachher mehr, aber die Katharina, wir haben uns dann mal intensiver abends bei einem Abendessen unterhalten und da fand ich das so spannend, was sie in diesem kleinen Büchlein, das übrigens Herzzeit heißt, 5 Minuten mehr für die Selbstliebe. Und dann haben wir so ein bisschen gesprochen, was sie macht. Vor allen Dingen das Thema der Patchwork-Beratung, weil viele Familien sind ja so in Patchwork-Familien aufgegangen sozusagen. Aber Katharina, erzähl du mal, wie du A, zu dem Thema gekommen bist und B, was dich daran so fasziniert. Weil du hast ein paar ganz tolle Thesen, die ich nur sehr unterstützen konnte.
Ja, also es ist ja so, dass ich habe Psychologie studiert in Bielefeld und Bielefeld ist eine sehr naturwissenschaftlich ausgerichtete Universität und ich bin da, wie wahrscheinlich viele, hin verschickt worden, damals noch durch dieses ZVS, was nichts heißen soll. Ich hatte eine tolle Studienzeit, war alles wunderbar. Nur danach hatte ich das Gefühl so, jetzt will ich nach Köln, weil das war immer schon mein Sehnsuchtsort und da bin ich dann hin, ich will mich nicht mehr verschicken lassen. Damals war es dann so, dass eigentlich das Anstand in Kliniken, möglichst in Ostdeutschland, da wurden Psychologen gesucht, gerade für Kliniken. Und ich bin dann ans Rheingold-Institut gelandet, in meiner ersten freien Selbstständigkeit und habe da meinen Mann kennen und lieben gelernt. Und bin dadurch in eine Patchwork-Situation geraten, so will ich das jetzt mal andeuten. Und ich war in der Zeit in einer Therapieausbildung, also habe eine Therapieausbildung gemacht hier in Köln, die morphologische Therapieausbildung, die so ein bisschen anders als die klassischen vorgehen, also die ist sehr wohl aufgestellt für Fälle aus der Markt- und Medienforschung, aber auch für Gesellschaften, Kulturen. Da ist ja mein Mann besonders auch spezialisiert und aber auch für Einzelpersonen und auch Familien. Dazu gehörte eine Lehranalyse und ich lag auch auf der Couch bei meinem Lehranalytiker und da hatte ich das Gefühl, weil ich ja gerade in dieser Patchwork-Situation angekommen war und natürlich die gleichen Probleme hatte wie alle anderen auch, dass ich da den ein oder anderen Dreh verstanden habe. Und dann habe ich im letzten Drittel meiner Therapieausbildung umgeschwenkt und mit den Methoden der Markt- und Medienforschung, der tiefenpsychologischen Markt- und Medienforschung, jetzt die Patchwork-Familien auf die Couch gelegt, untersucht und dann eine Studie gestartet. Und im Prinzip war diese Interviewstudie, die ich dann gestartet habe, eigentlich der Beginn der Entwicklung meines Beratungskonzepts, jetzt speziell für Patchwork-Familien.
Ja, ja.
Ja, dann habe ich Abschlussarbeit so darüber geschrieben und bin eigentlich seitdem dabei, dieses Beratungskonzept weiterzuentwickeln.
Ist natürlich ein ganz spannendes Thema. Ich glaube, inzwischen sind wahrscheinlich mehr als 40-50% aller Familien von Patchwork irgendwie betroffen. Gibt es da genaue Zahlen, Katharina? Du kennst die.
Ja, es gibt keine genauen Zahlen. Also das ist wirklich was, auch ich habe ja 2008, 2010 spätestens, war ich mit meiner Praxis irgendwie auch sehr präsent. Ich bin dann selbst auch aus der Politik oder von vielen Seiten immer wieder sehr angerufen worden, weil ich da noch die Einzige war, die sich so spezialisiert hatte und auch nach Zahlen gefragt worden. Das Problem ist halt, dass dieses Patchwork ja nicht gut oder keine Definition gibt, die man so ganz klar statistisch dann nachvollziehen könnte. Also ja. Patchwork, die einen sagen, Patchwork ist, wenn man geschieden ist, wieder verheiratet ist und da Kinder mit in der Familie leben. Das ist die engste Definition. Es wird auch noch unterschieden zwischen Stiefvaterfamilien, Stiefmutterfamilien, wie auch immer. Ja. Es gibt Fortsetzungsfamilien, also keine Ahnung, es gibt ganz viel Definitionen. Und insofern ist das natürlich auch alles schwierig, statistisch nachzuvollziehen, weil man kann sich orientieren an der Scheidungsrate, aber es gibt auch viele Patchwork-Familien, die waren niemals verheiratet oder die haben nachher nicht mehr geheiratet. Das ist, also ist man eine Patchwork-Familie, wenn man nie zusammen gelebt hat, wohnt hat. Also es ist wirklich
alles ist drin. Aber wahrscheinlich ist meine Annahme, dass es mindestens die Hälfte der Bevölkerung betrifft, und zwar sowohl der Kinder als natürlich auch der Erwachsenen, weil das sind ja immer mehrere betroffenen Gruppen.
Oh ja, oh ja.
Also es ist, es kursieren natürlich so Fragen, jedes fünfte Kind lebt nicht mit den leiblichen Eltern, beiden leiblichen Eltern auf oder sowas. Das, ich denke auf jeden Fall, dass jemanden kennt, der in der Patchwork-Familie lebt oder davon betroffen ist, das schon. Vielleicht dazu noch meine Definition. Ich werde ja oft gefragt, was ist denn überhaupt Patchwork? Ich habe es eigentlich, also jetzt aus dem rein psychologischen oder der Sichtweise, ist eigentlich dann eine Patchwork-Konstruktion da, wenn es ein Liebespaar gibt und von diesem Liebespaar hat mindestens einer schon Kinder aus seiner vorherigen Beziehung.
Okay.
Und dann ist es komplett egal, wie alt die Kinder sind, ob die noch mit im Haus wohnen, ob man verheiratet war oder wie auch immer, sondern es ist eine Liebesbeziehung, die sozusagen beeinflusst wird von Kindern aus vorheriger.
Okay. Also, aber das ist spannend. Also ich selbst habe da ja auch ein bisschen Erfahrung. Ich habe ja selber auch 3 Kinder aus der ersten Ehe, auch ein Kind aus der neuen Beziehung. Und insofern, wir sind alle irgendwie betroffen und wir alle können uns auch vorstellen, die Situation ist ja nicht immer ganz einfach. Ne? Also ich stelle zum Beispiel immer wieder fest, so verzeihen, das fällt bei den eigenen Kindern manchmal einfacher wie bei den anderen. Ne? Also wie ich weiß nicht, das eigene Fleisch ist einem da manchmal näher, da muss man immer sehr, sehr aufpassen. Aber was sind denn deine Erfahrungen? Was bewegt denn die Patchwork-Familien am meisten? Und vor allen Dingen, es kommt ja auch relativ häufig dann zu Konflikten, ob der Kinder, ne, also gar nicht die Liebesbeziehung, die ist da, ne, die Zeit der Liebe ist immer noch da, aber da gibt es den Streit wegen gerade den Blagen sozusagen, wird man in Köln sagen. Beschreib mal aus deiner Erfahrung, wie ist das denn?
Ja, das ist natürlich, die Kinder kommen ja, also man geht ja in so eine Liebesbeziehung, man ist vielleicht auch verliebt und in dieser Liebe will man jetzt großzügig die Kinder des anderen oder der anderen ja auch mit einnehmen und ja, macht sein Herz auf und ist voller Liebe und Leidenschaft da. Und zu akzeptieren, dass dann die Kinder vielleicht nicht so voller Liebe und Leidenschaft für einen selber sind, das ist zum Beispiel ein Hauptproblem. Ja. Weil man strengt sich ja schon an und man nimmt, ja, man ist jetzt vielleicht auch sogar großzügig und sagt, okay, komm, Schwamm drüber. Es ist unser Kind.
Ja. Ja?
Ich gehe in die Erzieherrolle vielleicht sogar, ja, oder in die Elternrolle. Und das wird aber jetzt überhaupt nicht gewertschätzt.
Ja.
Also
ja,
im Gegenteil.
Oh ja, das kenne ich gut.
Ja. Immer Dankbarkeit. Ja, so man erwartet, würde eigentlich Dankbarkeit erwarten, aber die kommt nicht so ungefähr.
Ja, ja, genau, im Gegenteil. Also es ist ja auch oft ein Störfaktor. Ne?
Ja.
Was hat die jetzt noch dazu zu sagen, oder was will der denn jetzt? Das ist nicht mein Vater. So, das, was soll ich jetzt auch noch seine Erwartung erfüllen? Das ist ja dann richtig störend.
Ja.
Und das macht natürlich dann echt Probleme auch unter Umständen im Liebespaar, weil dann das leibliche Elternteil jetzt voll zwischen den Stühlen sitzt.
Ja.
Ne,
ja.
Wenn ich so jetzt die Situation gerade von Männern, das ist ein Haupt, also das ist eine starke Gruppe, die in meine Praxis auch kommt, die Männer, die zwei Familien zu managen haben, jetzt
ja,
sozusagen. Und das sind ja oftmals sehr erfolgreiche im Beruf stehende Führungskräfte, Geschäftsführer, wie auch immer, die aber in diesen privaten Liebesangelegenheiten echt Schwierigkeiten haben,
okay,
da überhaupt Position zu beziehen, weil sie eigentlich es ja ihrer Liebsten oder ihren Liebsten, sage ich mal, wenn ich die Kinder jetzt auch als Liebste bezeichne, es recht machen wollen.
Ja, klar.
Und die auch bis zu einem, also bis zu diesem Punkt jetzt in ihrem Leben, ja da ganz gut mit gefahren sind. Und jetzt auf einmal widersprechen sich vielleicht sogar die Ansprüche von der neuen Frau und den Kindern und der Ex, den man ja auch noch immer mit da bedenken muss.
Ja, klar.
Dann ist das nicht mehr zu schaffen.
Ja,
und dann
ja,
kommt das ganze System, diese Strategie sozusagen in die Sackgasse.
In Zwanken. Du sagst gerade speziell die Leute, die eigentlich gewohnt sind, so Dinge zu managen. Ne? Also, dass man so die Dinge, man weiß, was man zu erwarten hat. Jeder fügt sich in sein Ding. Und dann ist das Rollenverhalten klar. Und das führt dann zu den Konflikten, weil die Kinder sind da oft nicht bereit. Also klar, und ohne jetzt Geheimnisverrat zu begehen, bei mir war das so, als ich mich damals von der Frau getrennt habe und mit der neuen zusammenlebte, wir waren noch nicht verheiratet, aber später dann, da führte das tatsächlich zu Konflikten, weil die Kinder auch am Anfang ablehnend gegenüber dem neuen Partner.
Hm,
Die verstanden gar nicht, warum hast du denn überhaupt einen neuen Partner gewählt? Ja, warum hast du das nicht weiter mit Mama und so weiter? Dann hatte der Partner schon mal so mit so einem Grundressentiment zu kämpfen. So, dich wollen wir eigentlich gar nicht, geh wieder weg. Ja, und das haben die dem oder der dann auch damals recht deutlich gezeigt. Ja,
ja.
Natürlich dann immer wieder zu Konflikten bei mir führte, ne, weil was machst du, wenn du jetzt sagst, liebes Kind, das geht so nicht, ne, dann hast du mit dem Kind Stress, sagst du aber, Mensch, Frau, nimm es nicht so tragisch, ja, hab doch ein großes Herz, das wird schon. Dann sagte die, sag mal, spinnst du eigentlich? Das kann man doch nicht alles auf sich sitzen lassen, was ich
Ja, genau. Ja, das ist ja jetzt eine schöne Beschreibung dieses zwischen den Stühlen Sitzens und der Ambivalenz, die damit verbunden ist.
Ja.
Und das ist eigentlich ja mit so ein Haupt, oder so ein typisches Problem. Und wie bei anderen Ambivalenzen, das ist eigentlich ja immer dieses, vielleicht auch so grundsätzlich, diese Ambivalenzen in uns, wenn die keinen Raum bekommen, wenn man sich sozusagen entscheiden muss, das ist jetzt so oder so, dann begeht man ja Verrat zu der anderen Seite.
Ja, genau. Klar, natürlich.
Und das ist natürlich unerträglich.
Wir hören schon, Patchwork-Familien haben auf unterschiedlichsten Ebenen, ist da quasi Raum für Zoff, für Spannungen, für Unsicherheiten und für wirklich sehr viel Verwirrung. Gibt es denn nach deiner Erfahrung als Therapeutin auch etwas Gutes daran, ne? Also ich meine, macht es uns stärker, macht es uns schlauer, macht es uns quasi insgesamt empathischer, oder siehst du auch da, sagen wir mal, gewisse Talente, die da geweckt werden und Fertigkeiten, die man da mehr oder weniger lernen muss, die durchaus auch positiv zu bewerten sind. Außer natürlich, dass man frisch verliebt ist und quasi ein neues Glück findet, aber so in einem Gesamtkontext.
Ja, also auf jeden Fall. Also ich meine, diese Notlagen, in die man da reinkommt, wie die gerade geschilderte zum Beispiel, das ist ja wirklich eine Not, eine seelische Not, die sich da aufmacht. Und die bedarf jetzt einer Wendigkeit. Also eine Notwendigkeit ist da, die Konflikte anzunehmen oder Raum zu schaffen. Das sehe ich auch so mit als eine Hauptaufgabe an, die ich in meiner Praxis mache, Raum zu schaffen für eine Auseinandersetzung, ja, für diese Ambivalenz und da die Konflikte anzugehen im Sinne einer guten Auseinandersetzung. Also was ist denn da eigentlich drin? Welche Perspektiven werden da eigentlich so miteinander verwurschtelt? Und dann ist sozusagen die Aufgabe, das zu sortieren. Und wenn die Eltern, meistens sind es das neue Patchwork-Paar, was zu mir kommt, wenn die Erwachsenen es gut schaffen, es auch den Kindern dann vorzuleben, dann ist natürlich, wenn man so will, Patchwork wirklich ein richtig tolles Persönlichkeitsentwicklungs-Coaching. Und das, wenn man will, lebenslang. Und man lernt natürlich dieses voneinander unterscheiden, also die Baustellen voneinander zu trennen. Also es sind ja alles Trennungsfamilien und oftmals hat man die Trennung, die Menschen kommen ja, weil sie damit vielleicht auch ein Trauma haben. Und ich versuche sozusagen das produktive Prinzip der Trennung wieder hervorzuholen, nämlich es ist gut und richtig, die Verantwortungen voneinander zu trennen. Die Baustellen zu trennen, zu sortieren, all das sind Qualitäten, differenzieren, gut zu unterscheiden, die Perspektiven zu wirklich differenzieren. Und das ist etwas, wo ich dann mit der ganzen Familie oder mit dem Paar, je nachdem wer da ist, die Menschen an die Hand nehme und das gemeinsam erstmal tue, mich einfühle in jede einzelne Perspektive. Ja. Euer Podcast heißt ja auch Perspektivwechsel. Das ist eigentlich meine tägliche Arbeit.
Katharina, wenn du das so sagst, ich finde das gut, dass du sagst, tatsächlich kann das uns sogar stärker machen. Ne? Einfach weil diese Konfliktfähigkeit, den Umgang mit Komplexität, in deinem Büchlein schreibst du auch, das Leben und unser Alltag sind komplex. Wir leben in vielen Zusammenhängen und Rollen gleichzeitig und jeder Bereich ist mit Ansprüchen und Erwartungen verbunden. Lass uns mal über die Erwartungen gleich. Aber vorher, es gibt ja immer eine böse Geschichte, lasst uns das auch offen ansprechen. Bei Trennungsfamilien kommt es oft zu finanziellen Problemen. Ja? Also man hat gemeinsam sich was aufgebaut, gemeinsam ein Haus gekauft, finanziert, das klappt auch alles, ne? Bleiben sogar noch ein paar hundert Euro übrig für den Urlaub. Jetzt auf einmal brauche ich aber eine zweite Wohnung. Papa oder Mama ziehen aus, die Kosten steigen, dann gibt es auch noch Streit um den Unterhalt, weil sie oder er meint, er zahlt oder sie zahlen zu wenig und bla bla bla. Und dann kommt es ja oft auch zu finanziellem Knatsch. Jetzt ist die Frage, Ursache, Wirkung. Was siehst du? Ist es denn häufiger die finanzielle Auseinandersetzung, die dann zu dieser Auseinanderdriften führt oder die den Konflikt noch schlimmer macht? Oder sagst du, nee, es sind oft diese Betroffenheit, meistens ist es ja so, der eine wird verlassen und der andere, der hat es schon länger geplant oder der hatte schon länger keine Lust mehr, ja? Das ist das, was ich immer höre. Wie schätzt du das ein, jetzt deine Erfahrung? Was sagst du dazu?
Also es gibt ja diese ganz faktischen Gegebenheiten, wenn wenig Geld da ist, dann ist es natürlich noch mal viel, viel schwieriger. Da kann man nicht sagen, ja komm, ich gönne es dir und fertig. Da kann man nicht so großzügig sein, wenn ich es zum Leben brauche. Ja. Und insofern ist das zum einen eine faktische Gegebenheit, mit der man sich auseinandersetzen muss, möglichst. Dazu rate ich dann auch vielleicht mit jemandem, mit einem Finanzexperten, der das gut aufteilt. Mhm. Was aber häufig der Fall ist, ist, dass diese, ja selbst wenn genügend da ist und alle gut versorgt werden können, gibt es darüber trotzdem diese absoluten Rosenkriege. Ja. Da braucht man ja nur mal in die Zeitung zu gucken bei den Promis oder so. Und das ist was Geld oder diese finanzielle Ebene, die macht also sozusagen eine Fläche auf, eine willkommene Projektionsfläche.
Okay.
Also wenn ich schon gekränkt bin, dann ist das auf einmal ein Hebel, also weil ich bin gekränkt, weil ich betrogen worden bin oder weil du mir das Kind nicht so geben willst, wie ich es haben will, dann kann ich da an dem Hebel jetzt nochmal agieren und dir auf dieser Ebene wieder einen reindrücken. Und
also das Schmerz ganz, zu fügen, ist eigentlich Rache dann sozusagen.
Ja, aber das ist ja häufig so, es wird was abgerechnet oder es wird was verhandelt, ich zahle es jemandem heim. Also da sind ja auch die Begrifflichkeiten schon sehr finanziell.
Ja.
Gemeint ist aber immer eher diese seelische Ebene, wo man sich nicht versteht, wo Kränkungen, Missverständnisse nicht gut behandelt worden sind.
Ja. Naja, jetzt ist das ja wie immer im Leben. Du sagst das ja, Perspektivwechsel, sind immer mehrere Seiten, die zu betrachten sind. Die finanzielle Seite, aber natürlich die Verletztheit. Und die Verletztheit bei mindestens mal dem in Anführungsstrichen verlassenen Partner und auf der anderen Seite aber auch die Verletztheit bei den Kindern, ja. Mhm. Weil Kinder, die finden das oft auch nicht gerade schön, wenn Mama oder Papa auf einmal mit einem neuen Lebenspartner da stehen und dann auch noch relativ schnell oder offen ihr Leben bringen. Ne? Weil das sind immer zwei Seiten. Der eine sagt, okay, ich schone die Kinder jetzt erstmal 3 Jahre, die kriegen den neuen nicht zu Gesicht. Ja. Kann eine Strategie sein. Bei mir war das ehrlich gesagt nicht der Fall. Also ich habe relativ schnell den neuen Partner mit einbezogen, weil ich dachte, dass das hält und das wird auch länger dauern. Habe sozusagen damals meine Kinder auch ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. Die Frage, was gibt es da eine grundsätzliche Empfehlung? Was würdest du sagen? Eher schnell oder eher warten und langsam heranführen?
Also wenn ich mich da entscheiden müsste, dann würde ich immer sagen, eher langsam, weil das Schnelle kommt von ganz alleine. Das geht ja manchmal auch über dieses Internet und so. Man lernt sich kennen und schwuppdiwupp ist der eine von Hamburg nach Köln gezogen und man wohnt zusammen und so weiter. Die Liebe beflügelt das ja alles. Also insofern würde ich immer erstmal ein bisschen bremsen, aber das, was du ansprichst, ist natürlich eine Sortierarbeit, die da im Vorfeld gut notwendig ist und damit verbunden eine Einschätzung, also sortieren und einschätzen der Verantwortung, die sowohl die Kinder schon übernehmen können, also es ist natürlich eine andere Situation, wenn die Kinder schon selber erwachsen sind oder groß, je nachdem, wie alt sie sind, oder aber auch wenn du sagst, ich war mir sicher, das hält, ne, dann ist das ja etwas, wo man auch die Beziehung schon mit belastet, also in Verantwortung nimmt.
Ja.
Und das ist immer diese Verantwortung, das ist was ganz Wesentliches. Mhm. Das wird oft verwechselt mit einer Schuld, die man hat. Mhm. Das ist auch etwas, wenn die Menschen, die verlassen, die sind meistens, also das sind auch immer noch oft, zumindest in meiner Praxis, die Väter, die dann gehen, die aber dann ein Schuldgefühl haben, besonders den Kindern gegenüber, und dann sagen, okay, dann kommen die jetzt am Wochenende und dann mache ich, was die wollen. Dann gehe ich jedes Wochenende eine Phantasialand. Ja. Das aus diesem Schuldgefühl heraus kann man das natürlich nachvollziehen. Und gleichzeitig ist es aber nicht unbedingt das, was die Kinder brauchen. Die brauchen eher verantwortungsvolle Väter oder erwachsene Eltern, ja, die überlegen, was kann ich oder was muss ich verantworten? Und Schuld ist immer eher was so nach hinten gerichtetes, in die Vergangenheit, was muss ich wieder gut machen? Und die Verantwortung ist eigentlich die andere Seite dieser Medaille, was, wie kann ich da jetzt mit umgehen in Zukunft? Und das ist natürlich wichtig, wenn ich, also zum einen in Beziehung zu den Kindern, wie kann ich die jetzt in diese neue Situation mitführen, an die Hand nehmen und sagen, ja, ich verstehe, dass es jetzt für euch alles nicht verstehbar ist, dass ich diese Frau liebe und mit der jetzt lebe und ihr wollt was ganz anderes. Ja, da wird auch wieder, es ist wichtig, wieder diesen Raum aufzumachen für die Ambivalenz.
Okay.
Ja, es ist das eine und das andere und das ist gleichzeitig.
Okay.
Aber das Interessante ist ja, mein kurzer Perspektivwechsel. Also, ich glaube, wir alle kennen die Antwort auf die Frage, die gleich folgen wird. Also, wenn wir das mal quasi in eine Bilanz ziehen. Also, wir trennen uns, wir sind frisch verliebt, ja. Da ist quasi eine frische Liebe, eine frische Lust und man sagt, okay, das ist es jetzt und ich werfe alles, was ich bisher aufgebaut habe, über Bord. Ne? Also das eine ist ja auch quasi das sich eingestehen einer Niederlage, einfach den falschen Partner gewählt zu haben und da wirklich 10 Jahre oder länger oder auch kürzer da quasi eine Partnerschaft eingegangen zu haben. Also das alleine ist ja quasi so, dass man so lange, ich sage jetzt mal in die Anführungsstrichen, falsche Richtung Beziehungen gelebt hat. Das ist ja schon mal eine Niederlage, der persönliche. Dann natürlich die finanziellen Herausforderungen, Karl-Heinz, du hattest es gerade genannt, Haus, Hof, Hund, alles wird quasi in der Mitte durchgesägt und dann gibt es einen Streit. Die Kinder sind quasi zerrissen und hin und her gezogen. Man bringt diese Belastungen emotionaler, finanzieller Art natürlich dann auch gleich mal in die neue Beziehung mit rein. Und man hat dann noch Schuldgefühle den eigenen Kindern gegenüber, die man sonst, also eigentlich, wenn man da mal so einen Strich drunter zieht, das lohnt sich doch eigentlich gar nicht, oder? Sollten wir uns nicht wirklich am Riemen reißen und einfach mit unserem Partner, unserer Partnerin einfach zusammenbleiben? Ich gebe jetzt die Antwort gleich mit und sage natürlich, wenn du unglücklich bist in einer Beziehung, selbstverständlich nicht. Ich glaube, wir kennen auch genug Menschen, die in Beziehungen sind, die eigentlich todunglücklich sind, die sich einfach nicht trauen, wo einfach vielleicht diese eigentliche neue Liebe als Absprung fehlt, um da mal irgendwie sich aus diesem eingemauerten Leben zu befreien.
Katharina, was sagst du
da? Naja, also ich bin zwar Patchwork-Expertin und kann da viel Gutes dran finden, sonst könnte ich diese Arbeit nicht tun. Dennoch finde ich diese Überlegung, was, wenn ich jetzt viele Jahre mit jemandem zusammen bin, also es kommen ja auch Paare, die sind 10, 15, 20 Jahre zusammen und dann wollen sie sich trennen. Und der Gedanke dann, oder soll ich noch zusammenbleiben wegen der Kinder, den finde ich erstmal nicht falsch. Das sind, je nachdem, wie viele Kinder da sind, sind das richtig gute Gründe. Und dann muss man auch wieder in diesem Raum, den man dann aufmacht, dadurch, dass man vielleicht in die Beratung oder Therapie geht, abwägen. Also es sind ja wieder diese Ambivalenzen. Ich will meinen Kindern den Vater nicht nehmen oder wie auch immer, oder dieses sichere Elterngefüge. Und ich bin unglücklich und halte es nicht mehr aus. Das ist etwas, das muss man dann gut abwägen und natürlich auch überlegen, was will ich jetzt meinen Kindern vorlegen. Ne, dass ich unglücklich nur wegen, weil ich mich hier so verpflichtet fühle, da bleibe. Oder aber ist es vielleicht etwas, wo ich auch meinen Kindern die Erlaubnis mitgeben darf, wenn es dir nicht gut geht, dann sorge für dich. Und es kann sein, dass du dann entscheidende Veränderungen in deinem Leben mal durchführen musst. Okay. Und das tut manchen weh, aber wenn du es verantworten kannst, ist das in Ordnung? So geht Leben. So ist das Leben.
Aber Katharina, wenn du das jetzt so sagst, wie findet man denn raus, ob es noch geht oder nicht? Jetzt bist du ja Therapeutin. Ich glaube, du kannst da wichtige Unterstützung geben, weil du einfach die Erfahrung hast. Aber der Einzelne, der weiß das jetzt gar nicht. Also ich weiß damals, die Gefühle, die sind ja dann tausendfach. Ne? Auf der einen Seite tatsächlich, bei mir war es damals eine neue Liebe. Ja, und wir alle wissen, Liebe, das ist so ein bisschen biologisch-chemisch Unordnung. Ja, also bist eigentlich im totalen Chaos. Ja? Da stimmt nichts mehr so ganz richtig. Ja, du bist auch selber unsicher, was das ist. Das zweite ist dann die Verantwortung gegenüber den Kindern, ne? Also drei Kinder, eine Frau, ne? Sag mal, darfst du, weil du nicht mehr glücklich bist, vier andere unglücklich machen? Das ist
auch eine ganz wichtige Frage.
Und, Moment, wenn du diese Frage so stellst, dann steckt da ja schon was drin. Darf ich, also bin ich verantwortlich für das Glück der anderen drei, vier?
Ja.
Und das wiederum ist ja schon ein Grundsatz, ein Glaubenssatz, den es vielleicht zu hinterfragen geht. Weil grundsätzlich bist du nicht verantwortlich für das Glück anderer Menschen.
Okay.
Ja, sondern das ist etwas, wo man dann schon anfangen muss mit diesem Sortieren. Ja, natürlich hast du eine bestimmte Verantwortung für deine Kinder, für deine Frau, für das Familiengefüge. Mhm. Aber, und das ist oftmals tatsächlich ja diese Sackgasse, in die viele geraten. Wenn ich meine, es hängt von mir ab, von mir alleine, dass ich die anderen sozusagen glücklich mache, dann bin ich ganz schnell auf verlorenem Posten, weil das schaffe ich ab einem gewissen Punkt nicht mehr. Und da hilft es dann vielleicht auch, sich Beratung zu holen oder innezuhalten. Also das muss man jetzt nicht unbedingt in Therapie oder Beratung zu machen. Das kann man auch vielleicht, ich muss innehalten, sozusagen mir diesen Raum schaffen für Ambivalenzen und mich fragen, was kann ich jetzt verantworten, was muss ich vielleicht tun, damit es mir wieder gut geht. Selbstfürsorge. Okay. Ja? Ich kann den anderen nur helfen, wenn ich gut aufgestellt bin.
Ja. Also, das ist sicher ganz wichtig. Würdest du sagen, also mal abgesehen davon, du sitzt ja in Köln, nicht jeder wird quasi in der Beratung dann mit dir sprechen können, dafür sind deine Zeiten auch limitiert. Gibt es denn irgendein Büchlein oder ein Buch oder ein Stück Literatur, was man lesen sollte, was einem so ein bisschen Guidance gibt? Also, wenn Leute sich in so einer Situation befinden, dass sie sagen, okay, das lese ich mal durch, dann kann ich zumindest mal grob sortieren, weil das ist ja oft schon ganz schwierig.
Ja, also vielen Dank jetzt für diese Vorlage, weil wenn man in einer Patchwork-Familie lebt oder in einer Konstruktion ist oder sich mit diesen Gedanken trägt, dann kann ich natürlich meine Bücher empfehlen. Ich habe zwei Bücher zum Thema geschrieben. Einmal Glückliche Stiefmutter. Ja. Das ist ein Buch, ein Ratgeber aus der Sicht der Stiefmutter, wobei man durchaus auch als Stiefvater das lesen kann. Ja. Es beleuchtet die komplette Patchwork-Konstruktion und gibt sehr viele praktische Impulse und greift typische Probleme und Fallen auf, die in Patchwork...
Aber Katharina, Stiefmutter, ist das nicht ein bisschen so vorbelastet durch die Stiefmutter aus mit dem Apfel und so? Da gab es ja welche Märchen.
Ja, genau. Und das ist auch genau der Grund, warum ich das so genannt habe. Weil eigentlich ist, wenn man es nur sagt, Stiefmutter, dann ist es eigentlich immer die Böse aus den Märchen.
Ja.
Und deshalb habe ich den Versuch unternommen, es gibt viele andere Versuche. Mein Versuch ist, da ein Glücklich vorzusetzen, um diese Stiefmutter da aus diesem schlimmen Klischee rauszuholen.
Okay, gut.
Und es ist aber wirklich so, ich arbeite ja auch mit den Märchen, weil die genau diese Ambivalenzen immer aufgreifen. Also das ist auch mein Therapiekonzept drin. Und ich mache eigentlich immer die Erfahrung, wenn die Stiefmütter jetzt zu mir kommen, was ja auch ein Hauptklientel ist, dann sitzt jetzt nicht diese böse Stiefmutter aus den Märchen vor mir, sondern eher das Aschenputtel, was sich völlig zu ungerecht da behandelt fühlt.
Die helfen will und eigentlich alles nur gut machen möchte.
Ja, genau. Ja. Und dann wird es spannend. Dann dreht es sich schon. Ne? Wie kann das denn sein? Sie ist die Mutter und ist aber eigentlich Aschenputtel. Und dann kommt man mit Perspektivwechsel innerhalb dieser Märchen oder Familie.
Sehr gut. Weiter. Aber du hast noch ein zweites Buch geschrieben.
Wie heißt das ist jetzt das Neuere. Also ich habe natürlich auch angefangen, weil so wie die meisten auch erstmal in die Sackgasse geraten, wenn irgendwas mit den Kindern schief läuft oder das nicht so funktioniert. Dafür ist das erste Buch eher. Und das zweite ist aber jetzt so, wenn die Kinder sozusagen die Therapie vielleicht oder das Vorgehen schon so weit ist, dass man sich auf die Liebesbeziehung dann auch fokussieren kann. Da kommt das zweite Buch, glückliche Patchwork-Paare, heißt das, wo ich die Liebesphasen beschrieben habe, die eigentlich für alle Paare gelten, aber jetzt nochmal habe ich sie beschrieben mit dem besonderen Einfluss der Kinder oder dieser besonderen Situation.
Also ich wünschte, ich hätte diese Bücher schon gekannt, als ich in dieser Situation war, weil da fühlt man sich wirklich total, sagen wir mal, lost, ja, weil man wird der alten Beziehung natürlich nicht mehr gerecht, man will der neuen gerecht werden und vor allem steht man in der Mitte ja auch alleine, man ist ja in so einer Sandwich-Position. Also da ist immer guter Rat teuer. Und deswegen die Bücher von Katharina Grünewald durchaus mal anschauen.
Stellen wir auch in den Podcast. Ne?
Genau, Podcast Patchwork-Geschichten. Den machst du auch mit einem Kollegen zusammen, richtig?
Ja, genau. Da nehmen wir uns eigentlich alle 2 Wochen, kommt ja im Moment raus, einen Fall vor. Oder Menschen schreiben uns ihre Situation. Mhm. Und dann praktizieren wir das sozusagen live, diesen Perspektivwechsel.
Super.
Okay. Wir gehen in jede Rolle rein und sprechen darüber. Und im Prinzip ist es immer so, dass man alle gut verstehen kann.
Ja.
Es gibt keine schlechten oder falschen Perspektiven.
Also das ist toll. Wir werden nochmal bestätigt, wie wichtig der zweite Titel neben Erde 5.0, der Perspektivwechsel ist, der uns ja auch sehr wichtig war, weil wir sagen, ey, guck doch mal aus der Position des anderen und dann stellst du fest, auch die Position kann man teilweise auch verstehen. Nicht immer, aber es lohnt sich, sich in den anderen hineinzuversetzen.
Ja. Und auch natürlich professionelle Hilfe zu holen. Das wird dich freuen. Ich habe gerade ein kurzes Experiment gemacht, Katharina. Ich habe ChatGPT gefragt, was sind die 5 besten Lösungen für typische Konflikte in einer Patchwork-Familie? Da wird hier angeboten, Nummer 1, Kommunikation, Regeln und Erwartungen, das gilt, glaube ich, auch für jede Beziehung. Respekt und Verständnis, das ist, glaube ich, auch ziemlich universell. Zeit für gemeinsame Aktivitäten, um Beziehungen zu stärken und positive Atmosphäre zu schaffen. Aber auch der 5. und wichtigste Schritt, professionelle Hilfe. Denn ich denke, klar, wenn man den Eindruck hat und Gesprächspartner hat, die einem wirklich da ein bisschen die Luft nehmen, den Druck nehmen und entsprechend sagen, du bist nicht alleine, das ist ganz normal, rechts rum, links rum, dann ist schon viel, viel geholfen. Und insofern tolles Thema. Und heute haben wir wirklich ein sehr softes, ein psychologisches, ein menschliches Thema, ein bisschen weniger KI, ein bisschen weniger Technologie, aber das macht uns ja auch alle aus, ist uns natürlich für uns alle auch wichtig. Super. Na, dann kommen wir gerne zu unserer Abschlussrubrik, zu den Tops und Flops der Woche. Katharina, möchtest du anfangen als unser Gast? Hast du Flops der letzten paar Tage, die für dich wichtig waren?
Also ich will das jetzt mal vielleicht so ein bisschen bündeln. Also mein ganz persönliches Top der Woche war meine Herzauszeit mit meinem Mann. Wir haben das alle 2 Wochen, nehmen wir uns einfach einen Tag frei.
Wow.
Und dann ist Zeit zum Reden. Und manchmal ist das einfach so, wie würde ich jetzt sagen, so dieses Patchen, einfach beisammen sein, die Liebe fließen lassen. Mhm. Manchmal ist es aber auch, und so war es jetzt eher, dieser Work-Anteil, Patchwork, wo man dann auch vielleicht selber Probleme diskutiert, Konflikte nochmal hin und her in den Perspektivwechsel geht. Und das haben wir dann abgeschlossen mit einem Besuch im Senftöpfchen. Ach. Und das war, da haben wir die Tina Täuber gehört, Kabarett. Und das war wirklich so ein Moment von Leichtigkeit und der mir so aus der Seele gesprochen hat, weil da aber auch geschrien und geschimpft wurde. Und also das hilft manchmal ungemein.
Super, cool.
Sehr schön. Karl-Heinz, was waren für dich so die oder gibt es auch noch einen Flop? Entschuldigung, Katharina. In Flop der Woche.
Das lasse ich gerne so stehen.
Okay, dann fange ich mit dem Flop an. Also ihr wisst alle, wir haben vor, eine große Plattform zu entwickeln, SASWorks, Sustainability Works, so eine Nachhaltigkeitsplattform. Und da haben wir einen Förderantrag gestellt. Und jetzt nach über 1,5 Jahren fand dann am 27. Januar eine Aufsichtsratssitzung statt. Da sollte dann entschieden werden über diesen Förderantrag. Mhm. Übrigens zum 3. Mal verschoben, der Entscheid. Ja. Und heute ist der 2. März, also es sind inzwischen 4,5 Wochen vergangen und wir haben immer noch nichts gehört über den Entscheid. Mhm. Und das ist für mich ein Ding, wo ich sage, das ist nicht nur peinlich, es ist auch respektlos den Verantwortlichen gegenüber. Wir haben viele Jahre hier investiert und man ist nicht in der Lage, uns zu sagen, positiv oder negativ. Ne? Wir haben natürlich eine Vermutung, aber ich will das noch nicht rauslassen. Aber es zeigt, wie verkorkst unser Staat und unsere Bürokratie eigentlich tatsächlich ist. Ja? Also da muss dringend was passieren, aber es zeigt auch die Disrespektlosigkeit und Unrespektlosigkeit der Verantwortlichen, dass sie nicht mal sagen, hier komm, so ist es und jetzt. Ne? Ich meine, nach 4 Wochen sollte man ja mal eine Aussage machen können, Daumen hoch oder runter. Ja. Das war für mich so der Flop. Der Top ist was ganz anderes. Ich hatte gestern eine Sitzung mit Frau Professor Dr. Christa Liedtke, die ist am Wuppertal Klimainstitut, also ist eine Umweltspezialistin.
War auch schon Gast in unserem Podcast.
Genau. Und die Christa sagte dann so ganz nebenbei, ach übrigens, ich muss sagen, ich bin der FDP sehr dankbar, dass sie jetzt den Einsatz von E-Fuels fordert. Ich bin seit langem ein Fan, wir hatten das in einigen Podcasts auch schon mal gebracht, vor allen Dingen auch wegen der Partizipationsmöglichkeiten, also dass man zum Beispiel die Energie in Afrika erzeugt und sie dann per Schiff hier rüberbringen kann. Und ich fand es verrückt, weil die Christa ist jetzt ganz bestimmt keine Autolobbyistin. Ja? Und die ist auch nicht FDP-nah, so viel kann ich euch sagen. Aber dass sie diesen Vorstoß macht und das begrüßt, weil sie sagt, was wir uns mit der einseitigen Elektromobilität, und ich spreche nicht gegen immer Elektro, sondern ich sage, manchmal macht das Sinn in Städten. Aber diese Einseitigkeit in der Diskussion und vor allen Dingen von der Politik aus EU und Dings, die finde ich schrecklich. Und Christa sagt, das wird uns in Teufelsküche führen. Und wenn das eine Klimaspezialistin sagt, dann denke ich, wir sollten dann noch zweimal hören und den Perspektivwechsel noch mitnehmen. Also das war für mich gestern so eine Erleuchtung, dass so eine fundierte Frau, die wirklich Fachexpertin ist, die das sagt und quasi damit die These von Volker Wissing unterstützt.
Sehr schön, sehr schön. Dann möchte ich noch kurz ergänzen, also für mich als kleiner Flop der Woche, du hattest ganz am Anfang schon den Namen Wagenknecht gebracht. Also die Dame im Interview bei, Hart aber herzlich, dann wie heißt die Sendung? Hart aber fair, genau so. Das kam mir so vor wie so ein Geisterfahrer auf der Autobahn, ja? Yeah. Ich denke dann, also da stellt sich tatsächlich, du hast die Frage vorhin auch schon gestellt, welches Motiv reitet diese Frau? Also wie kann man so realitätsfern sein? Und das war für mich so ein Flop der Woche, da kann man jetzt stundenlang drüber sprechen, möchte ich jetzt gar nicht. Und als Top der Woche möchte ich tatsächlich den Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz ein bisschen hochheben. Ja. Man muss ja auch wissen, dass Rheinland-Pfalz, ich habe die Wirtschaftsministerin kennenlernen dürfen, die ist auch gleichzeitig Landwirtschaftsministerin. Warum? Natürlich Weinbau und Gemüseanbau hier wichtig ist, weil nach der industriellen Revolution und dem Niedergang von Fabriken, die Nähmaschinen gebaut haben und Kleidung und Schuhe gemacht haben, nicht viel nachkam, ja, also in der Westpfalz zumindest mal. Da kamen die Amerikaner, da war das ein Wirtschaftsfaktor. So, und jetzt sehen wir direkt in Mainz, direkt gegenüber vom Uniklinikum, am Beispiel BioNTech, was letztlich alles passieren kann, wenn man es richtig macht und wenn man in die richtige Richtung. Und ich finde das super, dass Rheinland-Pfalz sich so in so einer neuen Rolle jetzt wiederfindet, als Geberland, als hoppla, hier ist so richtig was los, nach allen Flops mit lokalen Flughäfen und allem, was da passiert ist. Also 2 Daumen hoch für Rheinland-Pfalz und man möge mir meine anfängliche Schelte vergeben. Das ist für mich definitiv ein Top der Woche.
Super, also das war ein schönes Schlusswort. Bleibt positiv, denkt positiv. Ja, negativ denken bringt auch gar nichts. Also ist zum einen, man sollte nicht unkritisch sein, aber ich denke, bleibt gespannt, interessiert und positiv. Allen eine schöne Woche. Katharina, vielen, vielen Dank.
Vielen Dank euch.
Ciao, tschüss.
Tschüss.